Willkommen zur Naturheilpraxis, heißt sie herzlich Sabine Böhler. Heute sprechen wir mit dem Heilpraktiker Andreas Groß über Schmerzerkrankungen und er möchte sie heute mit uns naturheilkundlich betrachten. Wenn der Mensch Schmerzen hat, will er so schnell wie möglich wissen erstmal, wo die Quelle ist und er will etwas dagegen tun. Wir nehmen eine Schonhaltung ein. Und doch nicht selten ist das Suchen nach der Ursache des Schmerzens gar nicht so einfach, denn Millionen Menschen leiden unter Dauerschmerzen und, wie Fachleute sagen, auch unter unnötigen Schmerzen. Schmerzpatienten, die wissen, dass ständiger Schmerz und die Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten die Lebensqualität enorm einschränkt und auch ungeahnte Folgen mit sich bringt. In unserer Gesundheitssendung bei Radio Horeb möchten wir heute über das körperliche Phänomen Schmerz sprechen. Wir wollen es naturheilkundlich betrachten und dabei geht es uns um chronische Schmerzen. Dazu haben wir als Fachmann den Heilpraktiker Andreas Groß eingeladen. Er ist seit 1992 als selbstständiger Heilpraktiker in Taufkirchen bei München tätig und hat sich unter anderem auf die Behandlung von Schmerzen spezialisiert. Er ist mein Studiogast. Ich begrüße ihn herzlich. Guten Morgen. Und grüß Gott, Herr Groß.
Grüß Gott, Frau Bühler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, chronisch Kranke wissen, was es bedeutet, jeden Tag unter Schmerzen zu leiden. Jede Möglichkeit, den Schmerz zu lindern, wird in Erwägung gezogen. Ursachen werden fieberhaft gesucht. Viele Schmerzpatienten haben lange Geschichten hinter sich, eine Odyssee vielleicht auch an verschiedenen Therapieversuchen, verschiedenste Methoden der Ursachenforschungen wurden ausprobiert oder es wurde gesucht, die gesamte Apparatemedizin vielleicht auch zu Rate gezogen. Und Schmerzpatienten, die dann zu Ihnen kommen, da sind Sie aber sicherlich oftmals so eine der letzten Hoffnungen. Und Sie kommen mit vielen großen Erwartungen zu Ihnen in die Naturheilpraxis. Wo setzen Sie in der naturheilkundlichen Praxis an bei Schmerzpatienten?
Frau Böhler, das haben Sie schon richtig formuliert. Oft ist der Heilpraktiker so die letzte Station, die Schmerzpatienten wählen. Menschen, die unter chronischen Schmerzen, vor allen Dingen unter chronischen Schmerzen leiden, haben einen langen Weg oft hinter sich. In vielen Fällen konnte ihnen auch mit schulmedizinischen Behandlungsmethoden geholfen werden, aber das gelingt nicht immer. Und die naturheilkundliche Therapie oder auch die abendländische Heilkunst, wie sie genannt wird, setzt entweder adjuvant an, also begleitend in allererster Linie, dass zum Beispiel Nebenwirkungen von Kortikoiden, also von Cortisonpräparaten, von Schmerzmitteln oder anderen sicher auch symptomunterdrückenden Präparaten abgefangen werden können, dass zum Beispiel die Organe wie die Niere entlastet werden, die ja diese Substanzen alle ausfiltrieren muss und dass auch die Leber, die ja viele dieser Medikamenten Substanzen entgiften muss, dass eben diese Organsysteme entlastet werden können. Das ist die biologisch adjuvante Therapie, die man begleitend mit ansetzen kann. Die Zielsetzung ist natürlich, das ist der Königsweg im Grunde genommen, innerhalb der Naturheilkunde Heilungsprozesse in Gang zu setzen und chronische Schmerzen im Idealfall zur Freude des Patienten natürlich zum Verschwinden zu bringen. Das ist ein hoher Maßstab, es gelingt nicht immer, das muss man an dieser Stelle sagen, aber chronische Schmerzerkrankungen bedeuten, das sind Menschen, die müssen in den Mittelpunkt gestellt werden, also nicht der Schmerz, sondern der Mensch mit seinem gesamten Leidensdruck. Und es ist wichtig, dass man als Behandler auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dass man also nicht mit einer Krankheit arbeitet, sondern mit einem kranken Menschen. Und das erfordert auch ein Miteinander, das heißt auch die aktive Mitarbeit des Patienten, sowohl in der regelmäßigen Einnahme der verordneten Präparate oder in den anderen Maßnahmen, die man halt verordnet hat.
Könnte man dann in dem Zusammenhang auch nochmal die Frage stellen, Herr Groß, wenn wir heute über Schmerzerkrankungen sprechen in der Naturheilpraxis und explizit hinschauen wollen, wie sie naturheilkundlich betrachtet werden. Was unterscheidet den naturheilkundlichen alternativen Ansatz von dem der konventionellen Medizin, also der sogenannten Schulmedizin, Herr Groß?
Ich bekomme oft das Feedback von meinen Patienten, dass die Schulmedizin, das kann man an dieser Stelle nicht pauschalisieren, das ist nur in Einzelfällen, sich oft zu wenig Zeit nimmt oder nehmen kann für den Patienten, dass sehr häufig die Symptome eher erst einmal medikamentös unterdrückt werden. Und es ist sehr wichtig, dass man gerade bei chronischen Erkrankungen sich die Zeit für den Menschen nimmt, dass eine genaue Anamnese erfolgt. Das heißt, die Ursachenforschung muss betrieben werden. Wann ist eventuell im Leben eines Menschen eine Situation entstanden, die früher oder später dann in diesen chronischen Schmerzerkrankungsprozess hineingeführt hat? Und das erfordert, wie gesagt, den Zeitaufwand. In der Schulmedizin ist der Ansatz häufig der, dass ein Symptom, wenn es diagnostiziert wurde, zum Beispiel ein Schmerz oder eine Bewegungseinschränkung, sehr häufig assoziiert wird mit einem bestimmten Medikament, was geeignet ist, diesen Schmerz zum Beispiel zu verdrängen. Es ist ja in dem Moment kein wirklicher Heilungsprozess, wo zum Beispiel nach Absetzen des Medikamentes der Schmerz verschwunden ist, sondern es wird oft eine Dauertherapie dann angesetzt. Und dort ist der Unterschied eher darin zu sehen, in der Unterdrückung der Symptome oder in der Verschiebung oder Verdrängung, wie auch gesagt wird. Und im Sinne der Naturheilkunde versucht man in allererster Linie, sich auf die Ursachen zu konzentrieren, das heißt, das Symptom als Wegweiser zu den wirklichen Ursachen zu nutzen. Wobei an dieser Stelle auch klar gesagt werden muss, der Mensch steht mit seinem Schmerz, mit dem Leidensdruck immer im Mittelpunkt. Und es wäre sicher auch fachlich nicht korrekt, wenn man sagen würde, wir setzen Ihnen jetzt Ihre Schmerzmittel oder das Cortison ab und ich mische Ihnen da einen Heiltee zusammen mit schmerzreduzierenden Pflanzen und den trinken Sie jetzt 6 Wochen und danach schauen wir weiter. Also die Therapie setzt in allererster Linie adjuvant, also begleitend an. Und dann, wenn man mit den pflanzlichen, naturheilkundlichen Präparaten und auch eben nicht nur mit den Medikamenten, die man einsetzt, sondern auch mit den verschiedenen Behandlungsformen dort Erfolge erzielt hat, dann fängt man an, im Idealfall in der Zusammenarbeit mit dem Schulmediziner die Präparate zu reduzieren. Die werden nicht sofort abgesetzt, sondern man schleicht eben die Präparate aus, zum Beispiel Cortison oder Schmerzmittel.
Und um das alles besser jetzt verstehen zu können, wollen wir heute auch über die Entstehung von Schmerzen sprechen. Natürlich dann über die häufigsten Schmerzformen, das Schmerzgedächtnis und auch die häufigsten Schmerzerkrankungen. Hörer, die Dauerpatienten, Schmerzpatienten sind, die kennen das. Es sind entweder Kopfschmerzen, die stark das Lebensgefühl einschränken, Migräne oder Spannungskopfschmerz, Rückenschmerzen, Rheumaschmerzen, Tumorschmerzen und natürlich auch Nervenschmerzen. Herr Groß, was sind denn das Schmerzerkrankungen? Was spielt sich denn da ab in unserem Organismus, in unserem Nervensystem?
Zunächst sollte man diesen Begriff Schmerz versuchen, noch einmal ein bisschen zu differenzieren. Jeder Mensch hatte schon mal Schmerz. Es gibt hochakute, plötzliche Schmerzen, die einsetzen können, zum Beispiel bei Verletzungen, aber auch bei akuten Erkrankungen. Und es gibt Schmerzen, die halt über einen längeren Zeitraum bestehen und diese sind dann chronisch. Der Mensch besitzt über ein hochkomplexes Schmerzsystem. Es ist eine Art Warn- oder Signalsystem, was uns als Menschen signalisiert, dass irgendetwas in unserem Leben nicht richtig funktioniert und in den richtigen Bahnen läuft. Und das führt dann zu Schmerzen, zum Beispiel durch Krankheitsprozesse, die entstanden sind. Es kann eine übersteuerte Wahrnehmung geben innerhalb der Schmerzen. Das ist subjektiv verschieden von Mensch zu Mensch. Schmerzreize können aber vollkommen ausbleiben, zum Beispiel bei Krebserkrankungen, obwohl dort schon Gewebestrukturen in einem höheren Maße geschädigt sein können, signalisiert der Körper keinen Schmerz. Und das macht zum Beispiel die Krebserkrankung auch so gefährlich, dass man sie viel zu spät oft erkennt. Und besser wäre es, wenn rechtzeitig Schmerzen entstehen würden, dann könnte man eventuell dort schon genauer hinschauen.
Da sind wir vielleicht auch schon bei einem wichtigen Hinweis, weil Sie selber waren ja früher Rettungssanitäter und kennen sich von daher auch gut aus auf diesem Gebiet. Oftmals gehen Menschen ja auch zum Arzt und der Arzt fragt, wo tut's ihnen weh? Und dann sagt der Patient, auch gar nicht, weil ich habe schon so die gängigen, geläufigen Schmerzmedikamente zu mir genommen und der Schmerz ist gar nicht mit so intensiv. Wie wichtig ist es denn, vielleicht nochmal, dass wir rausarbeiten, wie wichtig es schon auch ist, Schmerz in Maßen zuzulassen?
Also einerseits aus den Erfahrungen als Rettungsassistent, auch in der Zeit, wo ich mit dem Notarztwagen in der Primärrettung unterwegs war, habe ich natürlich sehen können, dass man mit dem schnellen Zugriff von hochwirksamen Schmerzmitteln in Notfallsituationen Hilfe schaffen kann, dass man zum Beispiel einen Schock verhindern kann, der durch ein übersteuertes Schmerzempfinden ausgelöst werden kann. Also das hat dann sicher alles seine Berechtigung, sowohl auch Cortison. Andererseits ist es auch so, dass, ja, wie gesagt, Schmerzen, wenn sie einmal so einen chronischen Verlauf genommen haben, dass sie genauer analysiert werden müssen, also wie sie entstanden sind. Viele Schmerzen beginnen ja oder kommen aus einem chronischen Geschehen heraus. Es gibt auch Schmerzpatienten, die zum Beispiel durch einen Unfall, was einstmals ein akutes Geschehen war, in den Prozess der chronischen Schmerzen hineingekommen sind. Und das erfordert, wie anfangs schon gesagt, auch genaue Anamnese, genaue Analyse. Aber zurückzukommen zu Ihrer Frage, also diese Mittel haben auf jeden Fall auch ihre Berechtigung, nicht unbedingt als Dauermedikament, aber zur Bekämpfung akuter Schmerzen sind die dann schon auch angezeigt. Ja, wenn ich jetzt nochmal so weitergehe, um das noch ein bisschen verständlicher auch zu erklären, chronische Schmerzen, Schmerzentstehung. Die chronischen Schmerzen entstehen häufig aus diesen akuten Formen. Es kann aber auch subjektiv sich ganz langsam etwas aufbauen, wo man sagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann meine Schmerzen genau anfingen, gerade wenn diese Schmerzerkrankung über sehr viele Jahre bestehen. Das chronische Schmerzsyndrom, wie es auch genannt wird, ist dann, wenn es etwa länger als 5 bis 6 Monate besteht, ein mittlerweile eigenständiges Krankheitsbild. Und das Leitsignal Schmerz ist dann eigentlich verloren gegangen. Das heißt, der chronische Schmerz signalisiert uns nicht mehr, hier oder da ist eine Störung in deinem Körper, sondern dieser Dauerschmerz oder dieser permanent auftretende Schmerz wird dann vom Organismus nicht mehr wirklich als dieses sogenannte Warn- oder Leitsignal verstanden, sondern eher als ein Dauersymptom. Und das macht dann das Krankheitsbild als eigenständiges chronisches Schmerzsyndrom schon auch in der Therapie nicht so einfach. Die Schmerzentstehung selber läuft über hochkomplexe neurologische Strukturen ab, also über die Nervenbahnen. Es gibt innerhalb der Gewebestrukturen sogenannte Nozisensoren oder auch als Rezeptoren bezeichnet. Das sind sogenannte freie sensorische Nervenendigungen, die also im Gewebe des Menschen angelagert sind, das heißt im Unterhautgewebe zum Beispiel oder in der Muskulatur. Und das sind sowas wie unsere Sinnesfühler, die zum Beispiel bei Verletzungen, also durch mechanische Verletzung, durch einen Schlag oder auch Verbrennung thermisch, durchaus hochakute Abwehrreaktionen auslösen können. Das weiß man ja, wenn man sich verletzt hat, wie schnell man die Hand oder den Fuß zurückzieht. Das sind also reflektorische Nervenimpulse, die auch sinnvoll sind im Sinne des Selbstschutzes. Man kann aber speziell jetzt bei der Entstehung halt von den Schmerzen auch sagen, dass es bei diesen chronischen Erkrankungen eben nicht mehr zu diesen klaren Rückmeldungen kommt, sondern es entsteht eher so eine Art Eigendynamik, der Mensch bewusst nicht mehr entfliehen kann. Und die Informationen, die bei Schmerz über das Rückenmark laufen, die dann im Gehirn sozusagen verschaltet werden, werden eben nicht mehr genau differenziert und es entsteht so eine Art Schmerzgedächtnis, kann man sagen, oder eine Schmerzspur, die dann dazu führt, dass man, selbst wenn man sich vielleicht in der Früh im Bett noch nicht bewegt, schon Schmerzen erwartet, weil man gelernt hat, wenn ich in der Früh aufstehe, dann wird mir der Rücken wieder wehtun. Und so gibt es dann schon bestimmte Erwartungen, die halt ein Teil, oder Schmerzerwartungen, die ein Teil dieser chronischen Schmerzen schon sind.
Schmerzgedächtnis, den Begriff haben hat man sicherlich, den hat man schon mal gehört, aber es ist schwer einzuordnen, wie schnell sich so ein Schmerzgedächtnis bildet. Ist es unterschiedlich von Mensch zu Mensch?
Das ist unterschiedlich. Das hat viel mit den sozialen Erfahrungen zu tun, die ein Mensch in seiner Kindheit gesammelt hat. Ich weiß auch aus eigenen Erfahrungen, jetzt nach über 20 Jahren Praxis, wenn zum Beispiel innerhalb der Familie, und da hilft mir auch meine familiensystemische Ausbildung sehr, wenn ein Mensch innerhalb dieser Familie zum Beispiel einen Leidenden, einen Kranken Angehörigen hatte, vielleicht der Vater oder der Opa, der unter Schmerzen leidet, so wird das natürlich als von einem Kind als sehr bedrohlich empfunden und es entwickelt ein starkes Mitleid. Es können durchaus sogenannte Zwangswiederholungen entstehen, dass aufgrund des Mitleides ein Kind durchaus sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid und weil du gelitten hast, leide ich jetzt auch und nehme dir da oder versuche dir da einen Teil deines Leidens abzunehmen. Das sind sogenannte systemische Wiederholung oder auch hin und wieder wird das als Verstrickung bezeichnet. Es kann aber auch sein, dass einfach das Phänomen Schmerz generell überbewertet wird, sodass, also durch diese kindlichen Erfahrungen, sodass ein Mensch später, wenn er Schmerzen hat, dass er viel intensiver sich von diesem Schmerz bedroht fühlt, diesen Schmerz auch eine höhere Bedeutung zugibt und während der andere, der hin und wieder mal Rückenschmerzen hat, sagt, ja, das kenne ich, mir tut hin und wieder auch mal nach der körperlichen Arbeit oder in der Früh, wenn ich aufstehe und habe mal ein bisschen schlecht gelegen im Hotel, tut mir auch der Rücken weh, aber der erwähnt das gar nicht, während ein anderer sagt, ich muss am Montag mal zum Arzt gehen, weil ich habe am Wochenende im Hotelbett einen Rückenschmerz gehabt. Also das ist subjektiv, sozial sehr verschieden. Allerdings ist es so, dass dieses Schmerzgedächtnis, wenn es sich mal eingeschliffen hat, nicht einfach so löschen kann. Also man kann versuchen, das in einer Art Retraining-Therapie zu überschreiben, ähnlich zum Beispiel auch wie beim Tinnitus. Beim Tinnitus, also beim Urgeräusch, ist es ja so, dass letztendlich das Geräusch im Gehirn dann projiziert und verankert wird, obwohl es im Ur gar nicht stattfindet und der Mensch hört einen Hörton, ein Geräusch, ein pathologisches Geräusch. Und ähnlich ist es bei dem Schmerzgedächtnis, es kommt halt durch diese permanenten Schmerzimpulse innerhalb verschiedener Hirnareale, speziell des limbischen Systems, zu Assoziationen, das heißt zu Bewertungen auch, zu Abgleichungen von diesem Schmerz. Und diese emotionale Bewertung führt dann zu einer Art Dysstress. Da gibt es verschiedene Hirnareale, das ist der Hippocampus, die Amygdala. Also das sind Areale innerhalb unseres emotionalen Zentrums des Gehirnes, wo dann wiederholte Schmerzreize so fixiert werden, dass auch Glaubenssätze entstehen können. Das ist dann so eine nächste Stufe, zum Beispiel, wo die Menschen, wenn sie in die Praxis kommen, sagen, ich habe immer Schmerzen oder sie sagen, das wird immer schlimmer oder das geht nie weg. Das sind so Glaubenssätze, die durchaus dann sich fest in unser Unterbewusstsein einbrennen, sodass wir in der Früh, Beispiel im Bett, wenn wir aufstehen, schon mal diesen Satz unbewusst zu uns mehr oder weniger sagen, ich habe schon wieder Schmerzen, obwohl wir es nicht empfinden.
Könnte ich aber auch ein Schmerzgedächtnis dadurch bekommen, dass ich sage, ich beiß die Zähne zusammen nach einer OP oder dergleichen, wenn eine akute Erkrankung vorliegt, ich nehme keine Schmerzmittel und so sich die Nervenbahnen sozusagen auf Schmerz einstellen und dann, wenn eigentlich der Schmerzreiz weggeht, aber dass das Gedächtnis trotzdem Schmerz gespeichert hat?
Also sofern es Schmerzwahrnehmungen gibt, ist es immer eine Möglichkeit, dass ein Schmerzgedächtnis entstehen kann. Wie ich den Schmerz dann letztendlich bewerte, ob einer tapfer ist und sich durchbeißt oder ob einer schon beim kleinsten Schmerz einen Leidensdruck empfindet und das sozial nach außen vielleicht auch signalisiert, indem er sich Hilfe holt. Das ist im Endeffekt egal. Entscheidend ist, dass der Körper einen permanenten Schmerz wahrnimmt und diesen dann letztendlich auch als bedrohlich assoziiert. Also selbst ein tapferer, hartgesottener kann ein Schmerzgedächtnis entwickeln, sofern dieser Schmerz, zum Beispiel wenn er qualitativ immer aus derselben Quelle kommt, ein Rückenschmerz, ein Kopfschmerz, irgendwann dazu führt, dass eben dieses Schmerzgedächtnis sich einschleicht. Hauptsächlich ist es eben bei diesen körperlichen Schmerzen, also in Richtung rheumatoide Erkrankungen, da findet man sehr häufig dann dieses geschriebene, fixierte, eingebrannte Schmerzgedächtnis.
Nur noch mal, dass wir es besser verstehen, wenn wir heute über Schmerzerkrankungen sprechen mit Ihnen als Heilpraktiker, Herr Groß, und wir wollen es naturheilkundlich betrachten. Ab wann spricht denn der Mediziner, sprechen man denn von chronischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen oder auch vom chronischen Schmerzsyndrom?
Wenn Schmerzen, akute Schmerzen auftreten und man hat verschiedene Maßnahmen unternommen und es ist einem nicht gelungen, entweder durch eigene Behandlung oder wenn man sich hat Hilfe geholt, durch die Behandlung eines Mediziners, eines Behandlers oder Heilpraktikers, wenn es da nicht zu einer auffälligen Verbesserung der Schmerzen gekommen ist, kann die Gefahr bestehen, wenn es länger als 6 Monate ist. Da geht in der Fachpresse die Anzahl der Wochen oder Monate ein bisschen auseinander, aber man könnte sagen zwischen 4 und 6 Monate. Wenn es dort zu einem kontinuierlichen Schmerzreiz kommt, besteht die Gefahr, dass ein sogenanntes chronisches Schmerzsyndrom als eigenständiges Krankheitsbild entstehen kann. Und gleichzeitig besteht dort auch, wie gerade erwähnt, die Gefahr der Bildung eines Schmerzgedächtnisses oder einer sogenannten Schmerzspur innerhalb höherer emotionaler Areale im Gehirn.
Und einer der häufigsten Erkrankungen oder auch Auslöser sind ja Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Bei manchen Menschen beginnen rheumatoide Erkrankungen schon in jungen Jahren. Was ist das für ein Allgemeinbegriff überhaupt, Rheuma? Was sind da für Körperareale betroffen?
Die rheumatoiden Erkrankung oder klassisch eben bezeichnet als Rheuma-Erkrankung ist ein weit verbreitetes Krankheitsbild. Allerdings muss man dort auch wieder, wie anfangs schon erwähnt, genau differenzieren, was liegt dort für eine Art rheumatoide Erkrankung vor. Es gibt etwa 350 Einzelerkrankungen, die zu dem Allgemeinbegriff, zu dem rheumatischen Formenkreis dazugezählt werden. Es sind meist Beschwerden innerhalb der Gelenkstrukturen, aber auch der Sehnen, der Muskeln und der Weichteilgewebe, also Bindegewebsareale, Sehnenansätze, tiefere oder oberflächliche Muskulaturen. Und die Entstehung und der Verlauf dieser Krankheiten mit seiner Symptomatik ist einerseits subjektiv sehr verschieden, aber auch in seinem gesamten Krankheitsbild oft sehr komplex, sodass bestimmte rheumatoide Erkrankungen oft gar nicht als solche differenziert oder diagnostiziert werden, weil sie oft so unterschiedlich sind. Selbst Erkrankungen auf der Haut wie Psoriasis kann man zu den rheumatischen Erkrankungen, also das ist die Schuppenflechte, kann man mit dazu zählen. Also Rheuma heißt nicht gleich Schmerz im Bereich der Gelenke, wie es oft bekannt wird, sondern es können in ganz anderen körperlichen Arealen auch zu Beschwerden kommen. Es gibt diesen Satz, gerade weil diese Differenzierung, also diese Diagnose und auch die Therapie oft sehr schwierig ist. Bei vielen Rheuma-Erkrankungen findet man zum Beispiel Rheuma-Frakturen. Dann sagt man, ja, sie haben Rheuma-Frakturen, aber der Betroffene hat relativ wenig Schmerzen. Dann gibt es wiederum Menschen, die haben massive, hochakute Schmerzen. Und man findet eben diese Rheuma-Frakturen im Blut nicht, wo man sagen könnte, ja, also eigentlich vom Blutbild her hast du kein Rheuma, aber deine Beschwerden, die du mir zeigst, die du mir schilderst, sind typisch für Rheuma. Und weil es so verschieden ist, gibt es diesen Satz, Schmerzen, die man nicht erklären kann, sieht man schnell als Rheuma an. Das heißt nichts anderes, wie dass jeder Behandler die Herausforderung hat, versuchen zu müssen, genau zu analysieren, wann kam es innerhalb des Betroffenen zu diesen Veränderungen, die letztendlich dazu geführt haben, was hat eventuell der Betroffene auch selber dazu beigetragen, dass es zum Aufbruch von solchen Krankheiten kam. Also die Lebensumstände, der Raubbau, führt durchaus auch zu gewissen Dispositionen, dass es zum Ausbruch von Schmerzerkrankungen kommen kann. Zum Beispiel die Gicht. Gicht zählt ja auch zu den Schmerzerkrankungen. Und die Gicht ist ja häufig auch ein Phänomen. Also die geht immer im Zusammenhang mit erhöhter Harnsäure, wo es dann zur Kristallisation innerhalb der Gelenkstrukturen kommt. Und der Gichtanfall, wer den mal hatte, weiß, dass er hochschmerzhaft ist. Aber jeder, der Gicht hat, weiß auch, dass er mit einer vernünftigen Ernährung sehr gut seine Harnsäure steuern kann und er braucht dann nicht auf sein Allopurinol zurückzugreifen, was natürlich von seinen Nebenwirkungen her, umso länger es eingenommen wird, das ist also ein Harnsäuresenker, durchaus auch zur Erkrankung wie der Polyneuropathie führen kann, also dieser chronischen Schmerzempfindung dann innerhalb der Nervenstrukturen. Also das sind Möglichkeiten, wo eben ein betroffener Mensch durchaus zum Beispiel mit einer veränderten Ernährung seine Krankheit auch selber gut in den Griff bekommen kann.
Was aber nicht heißt, das haben Sie am Anfang der Sendung auch oftmals schon erwähnt, dass gerade in der Naturheilpraxis Ihr Augenmerk auch da liegt, begleitend zu behandeln. Das heißt aber, dass so manches Medikament, was gerade bei Schmerzen im rheumatischen Formenkreis eingesetzt wird, mit oftmals hohen Nebenwirkungen, dass sie reduziert werden können, oder?
Das ist richtig. Zum Anfang kann man erstmal adjuvant einsteigen. Man versucht, Organsysteme zu erfassen, die man also diagnostiziert hat, zum Beispiel, wo man sagt, ich unterstütze die Niere oder das Lymphsystem, um die Ableitung von Medikamentennebenstoffen zu verbessern, sodass Organsysteme entlastet werden können. Es differenziert sich dann immer mehr von dieser begleitenden Therapie in die ganz spezifische naturheilkundliche Therapie, wo es durchaus dann, und das ist ja auch das therapeutische Ziel, so weit sein kann, dass man ein Cortisonpräparat langsam Milligramm für Milligramm nach unten schleicht und letztendlich absetzen kann, um die Spätfolgen vom Cortison zu verringern. Bei den rheumatischen speziell rheumatischen Erkrankungen ist es wichtig, dass diese Ursache, wie schon angesprochen, differenziert wird. War es eine bakterielle oder eine virale Erkrankung? Gab es, und es gibt es auch, massive körperliche Überlastung. Wenn zum Beispiel ein Mann, der einen ganzen Tag im Büro sitzt, anfängt, seinen Garten umzugraben und dort noch ein Haus hinbaut und das vielleicht über mehrere Monate praktiziert, kann es sein, dass es zu massiven körperlichen Überlastungssyndrom kommt, wo dann aufgrund dieser Überlastungsphänomene entzündliche Prozesse innerhalb der Gelenke entstehen können. Und das kann auch ein Beginn einer rheumatoiden Erkrankung sein.
Also es ist nicht mehr reversibel, wird chronisch.
Das ist möglich, ja. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn es zu Anfangs falsch behandelt wurde. Im klassischen Sinne der Unterdrückung, also wenn es zu stärkeren Schmerzen kommt, durch körperliche Überlastungssyndrome, dann ist es sehr wichtig, dass man biologisch arbeitet, pflanzlich arbeitet, dass man mit verschiedenen Heilpflanzenextrakten dort diese Schmerzen reduziert und nicht sofort mit schmerzunterdrückenden Maßnahmen oder entzündungsunterdrückenden Maßnahmen herangeht. Das ist zum Beispiel oft die Ursache, warum es zu chronischen Verläufen kommt, weil die Anfangssymptome medikamentös falsch behandelt wurden.
Um auch das Immunsystem zu stärken, wenn ich es richtig jetzt verstehe.
Zum Beispiel antientzündlich, also das heißt Niere, Lymphsystem aktivieren, um die Säuren abzuleiten, dann vielleicht auch Enzyme einsetzen oder Pflanzen, also gerade die Brennnessel und Birkenblätter, Zinnkraut, das sind gute Pflanzen, um saure Substanzen abzuleiten. Und bei diesen extremen körperlichen Belastungen kommt es ja auch zu einem massiven Untergang von Körperzellen und diese Substanzen müssen ja auch abtransportiert werden über die Gewebeflüssigkeit, über das Lymphsystem. Und da hat man therapeutisch dann schon Möglichkeiten über die Organsysteme, diese Folgen von diesen körperlichen Überlastungen auch abzufangen, sodass man innerhalb von weniger Tagen, abgesehen jetzt von dem Muskelkater, aber diese massiven Gelenkschmerzen oder Muskelschmerzen nicht mehr empfindet.
Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb und willkommen möchte ich auch unsere Anrufer. Wir sprechen heute über die Behandlung von Schmerzerkrankungen und jeder, der schon mal länger Schmerzen hatte, vielleicht aufgrund einer Operation oder eines Infektes, der weiß, wie belastend es ist für den gesamten Organismus, für das gesamte Wohlempfinden. Und es gibt Menschen, die Jahre, ja gar Jahrzehnte unter Schmerzen leiden. Und wir haben Sie eingeladen anzurufen, um Fragen zu stellen an unseren Gesprächsgast, an Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker und tätig in Taufkirchen bei München. Und ich möchte die erste Hörerin begrüßen. Sie ruft uns aus der Südpfalz an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Göhler. Grüß Gott, Herr Groß. ich habe eine eigene Geschichte eben auch. Und zwar habe ich Schwierigkeiten beim Laufen betroffen, die ganze linke Seite. Und die Belastung ist eben so stark gewesen, dass ich hätte zu Schmerzmittel greifen müssen, die ich aber nicht vertrage. Und da habe ich mich also irgendwo bemüht, da nun etwas anderes zu finden. Und dann habe ich also einen Physiotherapeuten gefunden, der das mich behandelt. Und zwar wird der Stoffwechsel dabei behandelt oder mit einem Ergebnis. Und ich brauche seitdem kein Schmerzmittel. Also da bin ich befreit, wirklich. Und es geht mir auch gut. Kann es nur weitergeben mit gutem Erfolg. Es war schwierig durch diese Schuherhöhung. Ich wurde behandelt und habe immer noch Schuherhöhung getragen. Und das war natürlich nicht gut. Jetzt trage ich es vielleicht schon ein Vierteljahr nicht mehr. Und es muss sich allmählich jetzt einfach auch zurückbilden und stärken. Und diese Behandlung heißt neurophysiologische Funktionskreistherapie. Diesem Schmerzmittel durfte ich entgehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, dass, wenn das so ist, dann dreht sich das Leben nur noch um einen selbst und um diese Schmerzen. Und das habe ich erlebt. Und heute, ich habe noch Schwierigkeiten beim Laufen. Es sprengt schon an. Aber es ist nicht so, dass ich ein Schmerzmittel brauche und ich muss halt noch behandelt werden.
Ne? Dankeschön.
Ja. Sie hatten zwei Dinge erwähnt. Einerseits mal, dass die Behandlung dieses Physiotherapeuten auf den Stoffwechsel ausgerichtet ist. Das ist ein wichtiger Hinweis bei der Behandlung von Schmerzerkrankungen, wo man therapeutisch mit eben diesen biologischen Präparaten und diesen verschiedenen Behandlungsmethoden also nicht nur sich auf den Schmerz konzentriert, sondern zum Beispiel auf den Stoffwechsel. Und eine gestörte Stoffwechselsituation kann die Entstehung von Schmerzen begünstigen. Einerseits, Stoffwechselstörungen können entstehen durch Organschwächen an dem Punkt, würden die Nieren und die Leber und das Lymphsystem zum Beispiel auch wieder therapeutisch sehr wichtig werden. Das bedeutet, Menschen mit Schmerzerkrankungen, ob das jetzt rheumatoide Erkrankungen sind, ob das Arthrosen sind, Fibromyalgie, diese Tendopathien, also auch Tennisarm, Golferarm, wie es im Volksmund genannt wird, das sind Erkrankungen, die zählen zu den rheumatoiden Schmerzerkrankungen. Und das ist eben das, was innerhalb einer Naturheilpraxis auch oft einen erfolgreichen Weg gehen lässt. Das ist diese Behandlung im ganzheitlichen Sinn, wo der Stoffwechsel behandelt wird. Und alleine über die Behandlung oder beziehungsweise die Veränderung der Stoffwechselsituation kann man im Idealfall auch die Ursachen herausfinden und eventuell sogar den Schmerz vollkommen zum Verschwinden bringen lassen. Das heißt, eine Schmerzerkrankung auch ausheilen lassen, einerseits. Andererseits sprachen Sie auch von der Schuherhöhung. Also da geht es auch um Statik. Das ist natürlich wichtig, dass die körperliche Statik, vor allem bei Erkrankungen innerhalb der Gelenke und auch der Wirbelsäule, kontrolliert wird. Es gibt verschiedene Irritationen, zum Beispiel auch Verfringungen innerhalb des Kreuzbeines oder der Iliosakralgelenke. Es gibt auch Verschiebungen innerhalb der Wirbelsäule oder des Brustkorbes, die dann zu Reizungen der Nerven führen, auch der Muskulatur, was wiederum in chronische Schmerzen hineinführen kann. Und die Ursache ist zum Beispiel eine veränderte Statik durch einen Sturz, aber auch durch einen Beckenschiefstand. Und wenn das zu schnell korrigiert wird mit einer Erhöhung, also einem erhöhten Absatz oder einer Sohle, dann kann es sein, dass diese Problematik fixiert wird. Besser wäre es vor dem Kompensieren, das heißt also vor der Absatzerhöhung zum Beispiel, die Statik kontrollieren, eventuell korrigieren. Und dann braucht man die orthopädische Schuherhöhung zum Beispiel gar nicht verordnen. Und die Beschwerden gehen auch wieder zurück.
Und die Kunst bei dem Ganzen ist sicherlich, dass es eine Person gibt, die alles gut im Blick hat, auch wenn man zu verschiedenen Behandlern geht, auch verschiedene Therapieformen in Anspruch nimmt. Danke für dieses erste positive Beispiel. Eine Hörerin aus der Südpfalz war das. Auf Wiederhören. So, jetzt habe ich eine Hörerin aus der Oberpfalz, die ich herzlich begrüße. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Meine Frage ist, ich habe Arthrose, ziemlich heftig in den Großgelenken, Schulter, Knie, das ist besonders betroffen. Was kann ich selber dafür tun, ist meine Frage. Und normale Schmerzmittel vertrage ich überhaupt nicht. Und wie kann ich meine Ernährung umstellen? Ich dachte, fleischlos wäre sehr gut. Aber Bekannte von mir, die lebt schon vegan und die hat es genauso heftig.
Das sieht
das
man,
ist meine Frage.
Ja, das sieht man, dass natürlich Krankheiten immer subjektiv betrachtet werden müssen, während die anderen vegetarisch leben und Gelenkschmerzen haben. Gibt es auch wiederum Menschen, die sehr viel Fleisch essen, speziell zum Beispiel auch Schweinefleisch, wird ja auch häufig dafür verantwortlich gemacht, dass in Bezug zur Harnsäure oder bei Rheumatoidenerkrankungen die Beschwerden sich auch durch den übermäßigen Konsum vom Schweinefleisch verstärken können. Aber es gibt Menschen, die essen viel Fleisch und haben keine körperlichen Beschwerden. Also da auch immer rein subjektiv, individuell behandeln. Die Arthrose generell muss man differenzieren gegenüber der Arthritis. Ist es eine degenerative Form, das heißt, die Arthrose zählt ja zu den rheumatoiden Erkrankungen, aber sie ist degenerativ, es kommt innerhalb der Gelenkstrukturen zu, ja, wie man sagt, Abnutzungen. Dieser Begriff Abnutzung ist ja die häufigste vergebene Diagnose. Das heißt, wenn irgendwo Schmerzen auftreten, und das kann durchaus bei Patienten mit 25 Jahren schon mal sein, dass sie die Diagnose Abnutzung bekommen. Also ich habe das selber in jungen Jahren mal erlebt. Da sagte man mir, das sind Abnutzungen und im Endeffekt war es das nicht. Aber die Arthrose ist letztendlich immer, auch wenn sie die Arthritis dann in eine Arthritis übergeht, das heißt in eine Gelenkentzündung. Arthrose ist eine Veränderung der Gelenkstrukturen ohne Entzündung. Die Arthritis ist dann auf entzündlicher Ebene zu suchen, zum Beispiel bei der Polyarthritis oder beim die Gicht ist auch eine Form der entzündlichen Gelenkentzündung der Arthritis. Aber generell muss man sich darüber im Klaren sein, wenn es Schmerzen innerhalb der Gelenkstrukturen gibt. Es ist immer eine Stoffwechselstörung im Gelenk. Das bedeutet, dass der Verschleiß, der altersentsprechende Verschleiß gegenüber der Abnutzung nicht im gesunden Verhältnis steht. Das heißt, die Regeneration geschädigter Gelenkstrukturen kommt schlicht und einfach nicht mehr hinterher. Und deswegen wird zum Beispiel der Gelenkknorpel oder Bandstrukturen innerhalb dieses Gelenkes geschädigt. Generell sollte man schauen, dass diese Gelenke ent- und versorgt werden. Das bedeutet, wenn das Kniegelenk betroffen ist, dass sozusagen der Lymphfluss aus den unteren Arealen, auch der venöse Rückfluss, optimal ist. Also da eventuell Lymph- und Venenpflanzen einsetzen, wenn es Stauung gibt, aber auch gleichzeitig die Durchblutung, die arterielle Durchblutung ist wichtig. Die Lendenwirbelsäule ist wichtig, weil die Nerven innerhalb der Lendenwirbelsäule, also der Ischiasnerv, natürlich auch das Knie innerviert, das heißt also auch ansteuert. Und in allererster Linie geht es immer auch bei diesen Arthrosen um Ursachenforschung. Gab es mal eine Verletzung? Das ist häufig bei der Schulter der Fall. Die Schulter kann innerhalb kürzester Zeit übergehen in so eine genannte Frozen Shoulder. Das ist eben diese eingefrorene Schulter, wo ohne sichtbaren Ursachen auf einmal eine Gelenksteifigkeit eintritt, hochschmerzhaft. Die kann im Idealfall von alleine wieder verschwinden, muss aber letztendlich doch auch behandelt werden. Und auch bei Arthrose in allererster Linie Zufuhr von Sauerstoff ins Gelenk, also arterielle Durchblutung muss funktionieren. Da hilft zum Beispiel der Weißdorn, da gibt es verschiedene Präparate, um diese ja, die Permeabilität, sagt man, das heißt die Durchlässigkeit innerhalb der Gelenkstrukturen zu erhöhen durch einen optimalen Blutdruck. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann, um eben Schmerzen innerhalb dieser Gelenkstrukturen zu reduzieren. Pauschal Medikamente oder Pauschalrezepturen in diesem Sinn geht es nicht. Bei diesen, wie Sie beschrieben haben, Arthrosen innerhalb der Schulter und des Knies ist die Mobilisation wichtig, das heißt Aufrechterhaltung der Beweglichkeit. Bewegung heißt immer aktiver Stoffwechsel und dadurch kommt es eben zum Abtransport von bestimmten Reizstoffen und es wird damit Platz gemacht, um Nährstoffe und eben auch sauerstoffreiches Blut hinzuführen.
Tja. Das ist ein großes Gebiet.
Ja, vielleicht, dass Sie sich auch, vielleicht geht es anderen Hörern auch so, die Sendung einfach nochmal bestellen, nochmal anhören und den Arzt, den Behandelnden fragen, was man machen kann und jetzt auf die Suche gehen.
Genau.
Alles
vielen,
Gute.
Vielen Dank. Jawohl.
Ja, behüt Sie Gott. Auf Wiederhören. Ja. Frau Sitter aus Leipzig, Sie möchte ich jetzt herzlich begrüßen hier in unserer Gesundheitssendung bei Radio Horeb, die Naturheilpraxis mit Andreas Groß. Hallo.
Ich leide an Osteoporose, das heißt, ich habe mehrere Bruchsinterungen
in der Wirbelsäule und neulich auch vor ein paar Wochen wieder im dritten Lendenwirbel. Überhaupt die Lendenwirbel sind betroffen, aber auch die Brustwirbel. Und ich kann nicht mehr gehen. Ich gehe an Unterarmstütz. Der Körper wird ja mitgetragen durch die Stützen. Da ist fast schmerzlos, aber jetzt geht überhaupt nichts mehr. Vor allem, ich habe auch noch eine chronisch bakterielle Bronchitis und habe viel Antibiotika bekommen zur DDR-Zeit schon. Und jetzt immer wieder Cipro, Bay und diese Sachen. Das heißt, macht Muskelschmerzen in der Lende, in den Hüftmuskeln. Im Moment weiß ich nicht mehr. Ja.
Mhm. Ja, so wie Sie es beschreiben, ist es natürlich schon ein weit fortgeschrittenes Krankheitsbild, was auf jeden Fall tief chronisch zu betrachten ist. Man müsste an dieser Stelle anfangen, sich gar nicht auf diese Schmerzen zu konzentrieren. Die sind natürlich jetzt vorrangig. Aber was kann man generell machen, um bei Ihnen die Stoffwechselsituation, wie eben gerade beschrieben, anzuregen? Wie kann man versuchen, diese gesamten Wirkstoffe oder diese Nebenstoffe auch der Medikamente abzuleiten? Da gibt es einige Möglichkeiten, wie man nennt das Extrazellularraum, das heißt das Zwischenzellgewebe oder auch früher vereinfacht gesagt Bindegewebe, wie man das versucht zu behandeln, denn viele Schmerzen innerhalb der Muskeln, auch der Weichteilstrukturen, wenn es in Richtung Fibromyalgie geht, hat sehr viel damit zu tun mit Ablagerung von toxischen Substanzen, von sauren Substanzen, die eben die Schmerzentstehung und die Schmerzwahrnehmung auch verstärken. Und das ist halt eine eher ein Krankheitsbild, wo es um eine Grundregulation geht, wo es um eine Umstimmungstherapie geht, wo man versucht zu erkennen, was gibt es für sogenannte Krankheitsdispositionen bei Ihnen, was hat dazu geführt, dass es in dieses Krankheitsbild gekommen ist. Die Osteoporose ist natürlich ein Krankheitsbild, was pauschal immer beschrieben wird als Veränderung der Knochenstruktur, aber der Kalziumstoffwechsel oder der Knochenstoffwechsel ist hochkomplex. Gibt es Osteoklasten, Osteoblasten, dann gibt es Osteozyten. Das sind Zellen, die in verschiedenen, verschieden gesteuert werden, um eben den Kalziumgehalt im Knochen zu bestimmen. Man weiß, wie Sie gerade gesagt haben, Sie haben viel Antibiotikum bekommen. Ein Antibiotikum greift natürlich massiv in die bakterielle Besiedlung des Darmes ein. Der Darm selber ist unser größtes Immunsystem. Und wenn der Darm nicht gesund ist, das heißt, wenn er zu viel Gifte bildet, in den Körper aufnimmt oder wenn chronische Entzündungen sind oder wenn eben Bakterien angesiedelt sind, die Gase bilden, die Gifte bilden, dann kann das dazu führen, dass Schmerzerkrankungen entstehen. Wenn der Darm geschwächt ist, ist automatisch immer auch die Lunge mitgeschwächt. Denn Darm und Lunge entwickeln sich in der fötalen Phase aus einer Gewebestruktur. Gerade weil Sie sagen, Bronchitis, bakterielle Bronchitis, also sowas behandelt man primär nicht immer über die Lunge, sondern zum Teil auch über den Darm. Also dass halt der Darm, dass er saniert wird, vereinfacht gesagt. Und dass man versucht, die Verdauungsorgane zu regulieren. Das bedeutet Magen, auch Bauchspeicheldrüse und die Galle, damit eben die Nahrung richtig aufgespalten wird und der Darm entlastet wird. Ich hatte es heute am Anfang schon erwähnt, Cortison. Wer viel Cortison bekommt, muss damit rechnen, dass er halt früher oder später Probleme bekommt. Cortison kann dazu führen, dass ein grauer Star entsteht, also eine Linsentrübung. Es kann aber auch sein, dass Muskelschwäche entsteht, aber eben auch die Osteoporose. Das heißt, viele, viele Medikamente, die gegeben werden und über einen langen Zeitraum eingenommen werden, führen früher oder später auch zu degenerativen Veränderungen innerhalb der Knochenstruktur und der Gelenke und auch der Muskeln und Sehnenansätze. Und das führt dann sehr häufig später zu chronischen Schmerzen.
Chlorochin zum Beispiel ein Jahr und Prednisolon ein und ein Vierteljahr.
Mhm. Genau. Also. Und das ist wichtig, wenn eben solche Präparate verordnet werden, dass man auch versucht, den Körper vor den Nebenwirkungen zu schützen. Also dass man rechtzeitig versucht, auch Substanzen zuzuführen, die eventuell durch Prednisteron verdrängt werden. Und das ist eben genau dieser Bereich, wo der Heilpraktiker Zugriff hat, also wo es um die biologische adjuvant begleitende Therapie geht, wo man bei chronischen Schmerzerkrankungen sagt, momentan wird zum Beispiel Cortison genommen, in einer gewissen Tagesdosis. Ich setze das nicht ab, sondern ich steige erst einmal mit meinen Behandlungsmethoden und mit meinen Präparaten ein. Das sind, als Beispiel fällt mir jetzt ein, gerade Brennnessel und Löwenzahn, Frischpflanzensäfte. Man kann äußerlich Auflagen machen aus einem Beinwellextrakt. Der Heublumensack hat sich auch bewährt, auch die Moorpackung. Wenn Ergüsse sind, also im Knie zum Beispiel, das heißt eine vermehrte Ansammlung von Gelenkflüssigkeit, kann durchaus auch ein einfacher Quarkwedel oder Boxhorn-Kleesamen Auflagen eine Linderung bringen, sodass man dort ein bisschen einen Puffer schafft, wo man sagt, jetzt kann man mit pflanzlichen Mitteln Linderungen herbeiführen und hat dann auch Zeit, die Behandlung weiterzuführen, um letztendlich, das ist immer das Ziel, die Medikamente dann absetzen zu können. Allerdings, so wie Sie es beschreiben, bei Ihrem Krankheitsbild ist das natürlich schon ein tief fortgeschrittener Prozess, der sicher bei der einen oder anderen Behandlung in eine falsche Richtung auch geführt wurde.
Als Schmerzmittel nehme ich das Tilidin-Tropfen. Das ist ja ein leichtes Opiat, aber es hilft nicht viel. Und ich habe über dem ganzen Körper Juckreiz. Das ist ja säurehaltig.
Es ist halt so, gerade Opiate führen ja häufig dazu, dass bestimmte Körperfunktionen hochgradig verlangsamt werden, zum Beispiel auch Darmfunktionen. Das ist ein klassisch unterdrückendes Mittel, aber die Nebenwirkung, die Palette, die ist natürlich sehr vielseitig. Und umso länger man das nimmt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nebenwirkungen auch schwerwiegend sind.
Gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Sitter. Behüte Sie Gott. Ja, gute Besserung. Auf Wiederhören. Nach Hessen gehen wir jetzt mit unserer Aufmerksamkeit. Da ist die Frau Bock aus Gießen am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Bock. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ich war jetzt 10 Tage in der Neurologie und da wurde eine Polyneuropathie festgestellt, unklare Etiologie. Ich habe hier so Verschiedenes schon ja mitgehört und das ergänzt sich alles. Und ich habe einfach die in den Händen, die sind so schwer und so pelzig, so steif. Und auch die Arme, das greift immer mehr dahin. Und der rechte Fuß wird auch mehr und mehr schwerer. Und also ich habe mir jetzt einen Rollator schon, habe ich bekommen, verschrieben bekommen. Und ich trinke gerne Brennnesseltee. Ich habe auch schon Löwenzahn hier und so Heilmittel. Und da habe ich gehört jetzt eben, man kann auch mit dem Lebensmittel, mit dem Essen was ändern. Aber da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich ändern sollte. Ich esse schon mal Fleisch, aber auch nicht so die Masse. Und ob ich da mal so meine Fastentage einlegen sollte, was ich früher gemacht habe, das war immer sehr gut. Und da hänge ich jetzt eigentlich ein bisschen, ich glaube, die Hausärztin, die weiß auch nicht, und in der Klinik, die haben auch nicht viel festgestellt.
Herr Groß, können Sie sich schon ein Bild machen?
Also die Polyneuropathie heißt ja im Grunde genommen erstmal nichts anderes, dass es im Bereich der Nerven zu mehreren Schmerzen kommt, entweder in mehreren Arealen oder mit verschiedenen Qualitäten. Polyneuropathie ist häufig, das jetzt mal ganz pauschal gesagt, ein Krankheitsbild, was entsteht. Also unklare Ätiologie heißt ja, man weiß nicht, wo es herkommt. Polyneuropathie entsteht häufig durch eine zu hohe Einnahme von Medikamenten über einen längeren Zeitraum. Also ich finde sehr häufig die Polyneuropathie bei Menschen, die schon in früheren Jahren oder Jahrzehnten sehr viel Medikamente eingenommen haben. Ansonsten, wenn das nicht der Fall war, muss man natürlich schauen, gibt es andere sogenannte neurotoxische Phänomene, das heißt, gibt es im Körper eventuell Stoffe, also die endogen gebildet werden, die auf das Nervensystem zugreifen können, sodass es zu Nervenschmerzen kommt. Generell ist es wichtig, bei allen neurologischen Erkrankungen auch zu schauen, dass die B-Vitamine, also B1 zum Beispiel oder Vitamin B12, dass die nicht unterdrückt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, wo B12 im Körper nicht mehr aufgenommen werden kann. Ein weit verbreitetes Phänomen sind die sogenannten Protonpumpenhemmer oder Protonpumpenblocker, also Pantoprazol, Omeprazol, Omeb und so weiter, wie sie alle heißen. Diese Säureblocker verhindern, dass im Magen ein sogenannter Intrinsikfaktor nicht mehr richtig gebildet wird. Das ist ein Eiweiß. Und dieses Eiweiß bindet sich an das Vitamin B12 innerhalb der Nahrung. Und nur so kann B12 aufgenommen werden. Das bedeutet, wenn Menschen einen Säureblocker über einen längeren Zeitraum nehmen, also ich habe Patienten, die das schon seit 10 Jahren machen, da kann man davon ausgehen, dass die mit absoluter Wahrscheinlichkeit einen Vitaminmangel entwickeln, weil einfach diese Substanzen nicht mehr aufgenommen werden können. Das heißt, in der Naturheilkunde geht es nicht darum, das Symptom zu unterdrücken, sondern eher als Wegweiser zu nutzen. Und bei der Polyneuropathie, da richtet sich es auch immer nach dem jeweiligen Stand, wie weit es fortgeschritten ist, wie sich das auswirkt, ist es eben wichtig, auf diesen Vitaminstoffwechsel zu gehen, aber auch, dass die Nieren ordentlich arbeiten, also dass eben Säuren ausgeschieden werden und dass es zu einer guten Entgiftung kommt über die Leber, dass der Darm, auch das Lymphsystem optimal entlastet werden. Man hat früher ja gesagt, die Dyskrasie, das heißt das verschlackte Blut, also da gibt es Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel über den Adalas eine Initialisierung setzen, einen therapeutischen Beginn, das heißt Adalas nach der Hildegard. Da werden 50 bis vielleicht maximal 200 Milliliter Blut langsam den Körper entzogen und dann wird es qualitativ bewertet. Aber es gibt natürlich viele Pflanzen, die auch einen positiven Einfluss auf das Nervensystem haben.
Ist das noch zusätzlich, also zu Brennnesseltee, auf den schwöre ich ja eigentlich?
Also Brennnessel ist eine Kardinalpflanze der abendländischen Heilkunst, wenn es darum geht, die Nieren durchzuspülen. Man kann auch die Birkenblätter nehmen, die spülen auch die Nieren durch. Auch das Zinnkraut, Birkenblätter ist auch eine wichtige Pflanze bei Rheumatoidenerkrankungen, ähnlich wie der Löwenzahn. Es gibt ja die Frischpflanzensäfte, die werden sehr gerne genommen. Ich verwende sie in der Praxis relativ häufig. Man kann aber auch auf die normalen Teedrogen übergehen, dass man eben einen Tee trinkt und sich den also aufbrüht und sich den zusammenstellen lässt. Wichtig ist bei der Phytotherapie, das heißt also bei der Behandlung mit Tees, dass man sich eventuell auch eine ganz individuelle Mischung zusammenstellen lässt von einem Pflanzenheilkundler, weil es natürlich immer wieder auch eine kleine Kunst darstellt, die richtige Rezeptur zu entwickeln. Und da hat man oft doch eine sehr gute Wirkung. Nur bei dieser Polyneuropathie, das erfordert auf jeden Fall ein tieferes Eingreifen in sowohl mit der Diagnose, das heißt in den Krankheitsprozess, um genau zu analysieren, was waren Auslöser, was gibt es für Störfaktoren und vor allen Dingen eben auch doch tiefer eingreifen, auch therapeutisch. Denn Polyneuropathie ist schon auch ein Phänomen, was sehr häufig ohne Erfolg in der Schulmedizin behandelt wird.
Sie haben eben etwas anklingen lassen, dass auch vielleicht ein Tee oder auch die Art der Behandlung, das haben wir jetzt auch aus den Gesprächen mit den Hörern schon gehört, doch viel Fingerspitzengefühl erfordert, ein ausführliches Gespräch. Mit welchen Kosten oder hat denn ein Patient zu rechnen, so von bis ungefähr? Und wie oft muss er denn vielleicht einen Behandler wie Sie auch als Schmerzpatient aufsuchen?
Das richtet sich immer nach dem individuellen Krankheitsbild. Also bei mir als Heilpraktiker, also der Berufsstand der Heilpraktiker unterliegt ja der Gebührenordnung der Heilpraktiker, diese sogenannten GbH. Und da gibt es Regelsätze und nach denen kann sich eine Heilpraktiker richten, muss es sich nicht richten. Es gibt einige sehr aufwendige Therapieformen, die dann dazu führen, dass die Gebührenordnung auch überschritten werden kann. Das gibt es auch im Rahmen der Schulmedizin, dass bestimmte Leistungen auch privat bezahlt werden müssen. Aber den genauen Behandlungsverlauf und den Intervall der Behandlung kann man erst dann besprechen nach der ersten oder zweiten Behandlung, wenn man sich über die genaue Anamnese klar werden kann, wie lange besteht die Krankheit, was gab es für Maßnahmen, was gibt es generell für eine Motivation und Mitarbeit vom Patienten. Es gibt ja doch immer wieder auch Patienten, die dann ein doch schwerwiegendes Krankheitsbild vortragen, wo aber keine Bereitschaft spürbar ist, dass sie für sich selber auch was tun müssen. Und da gibt es natürlich dann auch Faktoren, die einen Behandlungserfolg durchaus verhindern können. Generell richtet sich das immer, also dieser Aufwand, nach dem Krankheitsbild die Gebührenordnung der Heilpraktiker. Die kann man einsehen, auch im Internet. Unter der Abkürzung GBH findet man dort, da sind die ganzen Gebührenziffern drauf. Und im Allgemeinen ist es so, bei chronischen Erkrankungen, im Gegensatz zu den akuten Erkrankungen, ist es nicht so, dass der Patient dreimal in der Woche kommen muss, so ungefähr, sondern dass durchaus Behandlungsintervalle von 6 bis 8 Wochen stattfinden können. Das heißt, man macht eine Untersuchung, macht eine Behandlung, verordnet dann Medikamente und nach 6 Wochen kommt der Patient wieder und man schaut, was sich in diesem Zeitraum dann alles verbessert hat.
Und ist auch eine Zusammenarbeit mit einem Schulmediziner möglich, dass man sagt, da ist vielleicht auch manuelle Therapie nötig, die auch ein Masseur vielleicht tun kann, der wiederum von der Krankenkasse zum Teil getragen wird, dass ein Patient auch sagen kann, ich habe ein kleines Budget, lieber Herr Heilpraktiker, aber ich möchte mir jetzt doch mal persönlich Ihre Meinung auch holen.
Die Zusammenarbeit ist sehr wichtig, sowohl mit den Schulmedizinern wie auch zum Beispiel mit Physiotherapeuten, die können auch gute Arbeit leisten. Gerade so bei der manuellen Therapie, also bei Osteopathie, chiropraktischen Behandlungen, ist es dann oft notwendig, dass verkürzte Muskelstrukturen oder verspannte Muskelstrukturen auch wieder durch physiotherapeutische Maßnahmen gelockert werden können. Und das ist dann immer sehr hilfreich, wenn die Patienten anschließend dann weiter delegiert werden zu einem Physiotherapeut oder begleitend immer mit dem Schulmediziner in Absprache sprechen. Es ist ja vom Berufsstand her den Schulmedizinern nicht erlaubt, mit Heilpraktikern zusammenzuarbeiten, wobei es letztendlich immer um das Wohl des Patienten geht. Und mir persönlich hat es schon immer Spaß gemacht, auch Grenzen zu überschreiten. Und wenn es für das Wohl des Menschen und des Patienten wichtig ist, dann kann man durchaus eine Zusammenarbeit so wunderbar verbinden, dass die Patienten dankbar sind. Und gerade wenn Patienten von einem Schulmediziner zu einem Heilpraktiker geschickt werden, sind die Patienten äußerst dankbar, dass diese Möglichkeit auch noch genutzt wird zum Wohl ihrer Gesundheit und zu einer Verbesserung ihrer Krankheit und ihrer Beschwerden.
Ich habe seit 2008 nehme ich auch Cortison, weil ich da Bronchialasthma habe. Und das macht ja auch schon mal was aus. Und jetzt ist auch in der Halswirbelsäule Arthrose. Und da ist meine Ansicht, dass diese, man sagt Arthrose, dass das auch auf diese Nerven drückt.
Das kann ist das möglich, sein? Also Arthrose in dem Sinn, es gibt auch die sogenannten Spondylarthrosen, also innerhalb der Wirbelsäule, die können natürlich gefördert werden durch Cortisoneinnahme. Cortison entzieht dem Knochen Calcium, sowohl wenn es gespritzt wird, zum Beispiel in den Bereich knöcherne Areale, also auf Gelenke, wie auch bei der oralen, also bei der Dauermedikation. Es kann Osteoporose dadurch gefördert werden, aber als Nebenwirkung ist es bekannt und weit verbreitet, dass es nach längerer Einnahme von Cortison auch Veränderungen in der Knochenstruktur gibt und auch innerhalb der Bandscheiben, sodass die Abstände zwischen den einzelnen Wirbeln sich verringern und es kommt zu einer Kompression auf die Nerven. Das ist der Plexus brachialis, sagt man, also der Nervenplexus, der letztendlich in den Arm führt und viele Beschwerden in der Schulter, im Ellenbogen oder auch im Finger bis hin Karpaltunnelsyndrom finden ihren Ursprung häufig im Bereich der Halswirbelsäule.
Ich kann ja, ich meine, ich habe schon gesagt, ich kritzel wie der Hahn am Mist und ich kann ja kaum was schreiben, weil das alles die Finger viel zu steif sind. Und das ist schon, also ich muss sagen, schon lästig und irgendwie bedrückt das einem schon, wenn man immer aktiv war und auch viel geholfen hat ehrenamtlich. Und auf einmal geht gar nichts mehr.
Also das erfordert so, wie Sie es jetzt sagen, wenn Sie sagen, dass Sie aktiv waren, dass es auch mal eine Zeit gab, wo Sie also mobil waren und ohne Beschwerden, das erfordert auf jeden Fall ein genaueres Gespräch, um herauszufinden, wann eventuell hat es ein Ereignis gegeben, wann eventuell hat es im Organismus auch eine Veränderung gegeben. Das kann ein Virus gewesen sein, das kann aber sogar ein Magen-Darm-Infekt gewesen sein, der zu einer Störung innerhalb der Darmfunktion geführt hat. Es kann sein, dass es durch eine Entgiftungsstörung gekommen ist, weil die Galle nicht richtig fließt oder die Bauchspeicheldrüse die Kohlenhydrate nicht richtig aufspaltet und Gärungsprozesse und Säuren im Darm entstehen, Fuselalkohole. Also da könnte ich jetzt mit Ihnen über die Möglichkeiten stundenlang reden. Letztendlich kommt man nicht daran vorbei, dass man schauen muss, was ganz konkret in Ihrem Fall oder auch jetzt für die anderen Zuhörer ist irgendwann mal eingetreten, wo man sagt, ich glaube, da hat dieser Krankheitsprozess begonnen.
Frau Bock, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen von Herzen Herr Gottes Segen, Gesundheit.
Danke.
Alles Gute.
Auf Wiederhören.
Ja, Herr Bock, es haben uns noch viele Hörer erreicht, mit denen wir jetzt leider nicht mehr sprechen können. Die Sendezeit neigt sich dem Ende. Vielleicht kommen wir doch noch mal zum Abschluss zu einem Fazit. Schmerzerkrankung war unser heutiges Thema, naturheilkundlich betrachtet.
Also abschließend, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, es ist für die Hörerinnen und Hörer hier sicher verständlich geworden, dass es sehr wichtig ist, bei chronischen Erkrankungen, vor allen Dingen die mit Schmerzen einhergehen, nicht einfach symptomunterdrückend zu arbeiten, sondern dass man sich Zeit nimmt und mit dem Menschen arbeiten, der letztendlich immer dann im Mittelpunkt steht mit seinem Leidensdruck. Er steht an erster Stelle und genauso an erster Stelle steht auch die Ursachenforschung, dass man versucht herauszufinden, welcher Faktor oder welches multifaktorielle Geschehen hat dazu geführt, dass es im Körper sogenannte pathologische, also krankhafte Prozesse gegeben hat. Welche Regelkreise wurden vielleicht irritiert? Welche Organfunktionen haben nicht mehr richtig funktioniert? Gab es im Bereich des Immunsystems Irritationen, also autoaggressive Prozesse, die zum Beispiel Polyarthritis begleiten, also Entzündungen innerhalb der Gelenkstrukturen. Man sollte weitgehend adjuvant am Anfang arbeiten, das heißt, dass alle schmerzunterdrückenden Präparate, Beispiel Cortison wurde ja schon genannt, dass die erst einmal begleitend werden, sodass man dann systematisch diese Präparate und diese Wirkstoffe aus dem Körper ausleitet, weil es ist ja nicht so, dass wenn man ein Präparat absetzt, dass sofort die Substanzen aus dem Körper verschwinden, sondern die können sich ablagern und selbst nach Jahrzehnten immer noch im Körper vorhanden sein. Das ist auch bei Antibiotikum. Wenn Sie 7 Tage ein Antibiotikum nehmen, heißt das noch nicht, dass nach 7 Tagen die Stoffe aus dem Körper dann wieder weg sind. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatz, auch bei Schmerzerkrankungen. Vielleicht abschließend noch zu sagen, es ist wichtig, dass man auch psychosomatisch arbeitet, dass man ein Vertrauensverhältnis mit dem Patienten und den betroffenen Menschen entwickelt und dann eventuell auch ein Stück tiefer eintaucht in die Persönlichkeit, also nicht nur auf der körperlichen, schmerzhaften Ebene arbeitet, sondern eher hineingeht in den seelischen Bereich und schaut, gab es da schmerzhafte Erfahrungen, gibt es da Glaubenssätze, gibt es da innerhalb der Familiensysteme vielleicht schon gewisse Dispositionen, die dazu geführt haben, dass eben eine Person einer Familie eine bestimmte Erkrankung hat, unter bestimmten Symptomen leidet. Und das ist immer die Herausforderung an jeden Behandler, sich Zeit zu nehmen mit der Zielsetzung, den Menschen mit seinen Möglichkeiten und letztendlich mit Gottes Gnade helfen zu können.
Dankeschön und Gottes Gnade, das wünsche ich Ihnen in Ihrer Praxis. Viel Kraft durch den Heiligen Geist. Dankeschön, Andreas Groß, dass Sie heute unser Gast waren. Und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit Andreas Groß, sich vielleicht auch erst mal ein Bild von ihm machen möchten, seine Website ist www.wiedergesund.de. Der Radio Horeb Hörerservice gibt da Ihnen auch gerne die Kontaktdaten unseres heutigen Gastes weiter. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 083-23-9675-110. Einen CD-Mitschnitt schicken Ihnen gerne die Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst zu. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen von Herzen gottesreichen Segen.